Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday mit dem Überblick über die Woche 9, kurzen Überblick auf Blick auf die Woche 10 und vielen weiteren Themen, die wir uns heute für euch überlegt haben. Wir gucken so ein bisschen auf die MVPs bisher. Es ist jetzt ein schöner Punkt in der Saison, an dem man das mal machen kann, mal gucken kann, wie es so aussieht. Wir haben was vorbereitet für die einzelnen Divisions, da wollen wir ein bisschen drauf gucken und bringen euch natürlich all das Wissenswerte, was es gab an diesem Wochenende 9 in der NFL. Und ich starte mal, Christian, mit einem Satz. Ich musste irgendwie dran denken heute, als ich so ein bisschen...
Drop and Jovis, Vince Jovis, you dumb fuck.
Nein, zu Bill O'Brien kommen wir später noch. Eine andere Sache, Christian, kannst du dich noch erinnern an die glorreichen alten Zeiten von uns beiden bei ESPN, also nicht wir bei ESPN, sondern mit ESPN vor dem Röhrenfernseher und dem berühmten Satz, über den wir uns immer so gefreut haben, what if I told you?
What if I told you?
What if I told you? Ich muss daran denken, als ich an Julio Jones gedacht habe heute. What if I told you, Christian, dass Julio Jones in Woche 9 seinen ersten Touchdown erzielt?
Ja, ein solider Fantasy-Pick von uns gewesen. Ne?
Ja, das kann man auch mal kurz einwerfen. Wir sind dieses Jahr eingestiegen, weil irgendwie haben wir gedacht, so dieses Fantasy scheint ja irgendwie beliebt zu sein. Und wenn wir uns den ganzen Tag mit Football beschäftigen, machen wir nochmal Fantasy. Haben Julio Jones gedraftet, unser Top-Wide-Receiver. Und er hat jetzt in Woche 9 den ersten Touchdown erzielt. Das hat uns unglaublich gefreut.
Ja, die Saison läuft ähnlich wie Julio Jones Touchdown-Record so mäßig gut, aber alle Anfang ist schwer und hat auch Fantasy-Football hat auch seine eigenen Gesetze, die wir offensichtlich noch nicht so gut kennen, aber du hast recht, Julio Jones, endlich ist er auf dem Board, mal gucken, wie es weitergeht, ne? Matt Ryan hat ja mal wieder eine ganz gute Saison, also ist starke Offensive von Atlanta und jetzt haben sie, glaube ich, auch 3 Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie 1-4 gestartet sind. Habe ich das gerade richtig im Kopf?
Ja, auf jeden Fall sind sie verdammt schlecht gestartet, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie sie gestartet sind insgesamt. Auf jeden Fall stehen sie jetzt bei 4-4,
genau.
Die Atlanta Falcons.
Allerdings wird es natürlich in der Division sehr schwierig oder beziehungsweise in der NFC jetzt noch an der Wildcard zu kommen, denn Carolina ist, glaube ich, mit 6-2 dabei und ich habe doch irgendwo die Standings hier offen.
7-1 für die Saints,
genau,
über die wir natürlich auch nachher noch sprechen, dieses glorreiche Spiel gegen die LA Rams. Da gibt es so das eine oder andere, was auf jeden Fall wichtig ist. Aber bleiben wir bei Julio Jones, Christian, kurz, denn das ist perfekt. Wir haben nicht nur gedacht, wir sprechen kurz über Julio Jones, sondern wir haben auch ein kleines Segment, also beziehungsweise ein Minisegment, was wir neu einführen wollen heute hier beim NFL Tuesday. Und zwar ist es das Play of the Week. Da wollen wir euch, wenn wir es immer schaffen, jede Woche ein Play of the Week nochmal ein bisschen vor allen Dingen audiotechnisch näher bringen. Natürlich haben wir dafür keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns einen Drop überlegt und den spiele ich euch jetzt mal zum ersten Mal vor, auf dass ihr ihn noch häufiger hört und dann gucken wir uns mal kurz nochmal das Julio Jones Play an. So, das ist also der Drop für das Play of the Week, das es jetzt beim NFL Tuesday häufiger geben wird. Und der Kommentar zu dem Julio Jones Touchdown, seinem ersten Touchdown, nachdem er ja schon knapp 1000 Yards in der Saison erfangen hat. Und er ist nämlich mittlerweile jetzt, wenn man die 121 von Woche 9 erstmal rausrechnet, beziehungsweise schon mit reinrechnet, ist er bei 60 Receptions, 933 Yards und einem Touchdown. Und dieser eine Touchdown hat sich dann so angehört. Third down and 2, they'll fake the run, they'll get into Jones, looking to set up the block. There goes Julio Jones! That could be number one! And it is! Touchdown! Ja, Christian, 60 Receptions, 933 Yards, du hast es angesprochen, wir haben ihn in unserem Fantasy-Team und sein allererster Touchdown in dieser Saison. Nachdem er letzte Saison, vielleicht hätten wir das auch mal ein bisschen bedenken sollen, auch nur 3 Touchdowns gefangen hat, ne? Hätte uns vielleicht einen kleinen Wink geben können, die rote Flagge.
Ja, aber letztes Jahr hat man ja noch gesagt, Steve Sarkisian, der es nicht geschafft hat, die Offense von Kyle Shanahan quasi zu übernehmen, das Offensive Genius Mind von Kyle Shanahan, der jetzt mittlerweile der Head Coach der San Francisco 49ers ist. Und viel wurde auch in der Offseason darüber geredet, ne? Was ist mit den Red Zone Troubles? Am Anfang der Saison hat sich's auch bewahrheitet. Atlanta, ich weiß nicht mal, welches Spiel das war, aber das zweite, glaube ich, das hatte ich dann auch live gesehen, habe ich mir auch gedacht, so, oioioi, Red Zone, es bereitet immer noch viele Probleme, aber die Probleme scheinen ein bisschen weg zu sein. Und Ridley hat halt viel Targets von ihm übernommen, beziehungsweise hat auch irgendwie alle Erwartungen übertroffen, ne?
Ja, und hat vor allen Dingen auch ein paar Touchdowns abgenommen. Ja. Also vor allen Dingen ein paar Looks, wenn man so will, von Matt Ryan geklaut. Und ja, Calvin Ridley auf jeden Fall von Alabama, der Wide Receiver, den die Atlanta Falcons gedraftet hatten, der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wir können ja nur hoffen, Julio Jones, erster Touchdown jetzt, nachdem er, wie gesagt, schon fast 1000 Yards hat in der Saison. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr in der zweiten Hälfte. Vielleicht kommen die Falcons nochmal, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig für sie, ihre Playoff-Streak aufrecht zu halten.
Ich würde fast sagen, dass sie kein Spiel mehr verlieren dürfen, wenn sie noch in die Playoffs rein wollen, oder?
Ja.
Ja, wohl 12-4 sollte für eine Wildcard dann am Ende doch reichen, aber es ist echt hart. Also die NFC ist dieses Jahr wirklich schwer, ne?
Ist absolut schwer. Carolina macht einen verdammt guten Job wieder, jetzt mit North Turner zurück. Und auch, na klar, die Saints laufen davon.
Na ja, gut, aber die sind ja dann irrelevant für die Wildcard, ne? Beziehungsweise gut, Carolina gegen New Orleans, ne? Carolina ist halt auch nur ein Spiel zurück. Aber aus der North, die sind zumindest schon mal ein Spiel ab gegenüber den Falcons. Insofern, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach werden.
Es wird nicht einfach. Es wird auch nicht einfach werden. Christian, darüber müssen wir auch kurz nochmal sprechen, über deine geliebten Browns. Denn selbst unter dem neuen Head Coach Greg Williams haben es die Browns nicht geschafft, überraschenderweise nicht geschafft, gegen keinen anderen als die Kansas City Chiefs zu gewinnen. Hugh Jackson selber, ganz interessant, war natürlich ungefähr 3 Minuten gefühlt nach seiner Entlassung bei ESPN und hat da dann gesagt, also seine Entlassung kommt seiner Meinung verfrüht, er hätte noch deutlich mehr Zeit gebraucht und er glaubt, dass das Team halt sehr, sehr gut ist und dass sie es einfach nicht geschafft haben in den wichtigen Spielen. Nicht einfach nur in die Overtime zu gehen und einfach auch mal ein Spiel zu
gewinnen.
Hat
nicht genau dasselbe auch Sashi Brown gesagt, der GM, der im letzten Jahr frühzeitig gehen musste, der hat auch gesagt, dass er nicht genug Zeit bekommen hat und
ja, kann man,
er jetzt quasi die Grundlage gelegt hat.
Kann man Sashi Brown aber auch mehr glauben, als man es Hugh Jackson glauben darf, denn Hugh Jackson hatte ein verdammt gutes Team, mit dem er nicht gewonnen hat. Lustigerweise hat dann Greg Williams, der ja vorher Defensive Coordinator war, jetzt Head Coach ist, in der Woche, wie gesagt, im Vorfeld des Spiels gegen die Kansas City Chiefs den Mund auch mal wieder sehr weit aufgemacht. Jeder, der Hard Knocks gesehen hat, weiß, dass er gerne auch ein paar Sprüche raushaut. Interessanterweise hat Greg Williams dann in einem offiziellen Interview gesagt, oder Pressekonferenz war es, dass er 11 Angebote hatte für einen Head-Coaching-Job, bevor er nach Cleveland gegangen ist als D-Coordinator. Und bei 4 davon hätte er einfach nur unterschreiben müssen. Er hätte nur nicht mal auftauchen müssen. Er hätte nur nicht mal zum Vorstellungsgespräch gehen müssen, sondern hätte einfach unterschreiben können und wäre dann der neue Head-Coach geworden. Wenn man sich da die Tweets im Internet angeguckt hat, kann man wirklich sehr, sehr viel schmunzeln, weil da waren dann die besten GIFs überhaupt, die man sich vorstellen kann. Also was Greg Williams da erzählt, war sehr, sehr amüsant. Also ich glaube, du kriegst ja noch nicht mal irgendeinen Job, jetzt geschweige denn einen NFL-Headcoaching-Job, ohne dass du mal dich vorstellst, oder?
Es ging ja auch nicht um NFL-Headcoaching-Jobs, sondern um Headcoaching im Pee-Wee-Football, ne? Also die F-Jugend von was das immer, wo er aus seinem Heimatort herkommt, die brauchten halt nur einen Headcoach. Und natürlich braucht man auch kein Vorstellungsgespräch, wenn man ja auch keinen Arbeitsvertrag unterschreibt.
Das
naja, ich fand es auf jeden Fall ganz lustig, der neue Offensive Coordinator, heißt er Freddy Kitchens?
Kitchens, ja.
Auf jeden Fall Kitchens, hatte eine etwas lustige Einlage bei seiner Pressekonferenz. Er hat darauf nämlich dann, als er von der Bühne gegangen ist, glaube ich, gesagt, so, oh ja, bevor hier keine Verwechslungen auftauchen. Ich habe keine Headcoaching-Angebote bekommen, bevor ich hier Offensive Coordinator wurde. Also der hat das Ganze dann etwas in einen, ja, in einem leichteren Umfeld quasi beendet.
Ja, wer weiß. Also ich meine, vielleicht ist nächste Saison, wenn Josh McDaniels Offensive Coordinator der Patriots nochmal ein neues Angebot bekommt und das dann auch wirklich annehmen sollte, dann kann der zumindest sagen, ich hatte, bevor ich hier angefangen habe, schon mehrere Arbeitsverträge unterschrieben und habe es trotzdem nicht gemacht.
Das kann er auf jeden Fall auch behaupten. Ja. Das ist eine gute Frage. Was meinst du, wird er in diesem Jahr nochmal einen Head-Coaching-Position angeboten bekommen?
Josh McDaniels?
Oder meinst du, ist er erstmal ist er dauerhaft verbrannt oder ist er kurzfristig verbrannt?
Ja, also das wurde ja auch kurz besprochen in dem Sunday Night Game der Patriots gegen die Packers, als Chris Collinsworth, der Color Commentator, den ich übrigens sehr gern mag, der hat das ganz gut zusammengefasst. Der meinte einfach, dass diese Offensive Minds, wie sie ja jetzt ja mehr und mehr in der Liga Fuß fassen mit Sean McVay und auch Kyle Shanahan, die sind einfach so gefragt, dass wenn in der Vergangenheit mal was passiert ist und wir wissen ja immer noch nicht so wirklich, wie es abgelaufen ist, die sind einfach so gefragt, dass jemand wie Josh McDaniels mit Sicherheit neue Angebote bekommen wird. Und da wird man eben einfach vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass man dann auch wirklich ihn mehr bindet und nicht das Ganze so lange laufen lässt oder beziehungsweise in der Schwebe lässt, weil diese Story um Josh McDaniels, die war ja sehr, sehr speziell.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade du hast es mit diesen Offensive Mind-Geschichten angesprochen, dass John DeFilippo nun einen sehr kurzen Stint bei den Minnesota Vikings als Offensive Coordinator haben wird, auch wenn die Vikings vielleicht nicht so hundertprozentig über das abliefern, was man im Vorfeld von ihnen offensiv erwartet hat. Könnte ich mir aber schon vorstellen, denn er wird häufig auch so als halbes Wunderkind quasi, wieso spricht das jetzt eigentlich mit einem Akzent aus, wenn es ein deutsches Wort ist, als halbes Wunderkind quasi bezeichnet.
Ja.
Und würde mich bei ihm tatsächlich auch nicht wundern. Josh McDaniels, du hast recht, man muss einfach abwarten, wie die Geschichte ist, ne? Ob er von vornherein bei den Colts gesagt hat, so, hey Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich den Job mache, möchte ich ganz gerne den und den Trainer haben und dann die Colts quasi voreilig die Trainer unter Vertrag genommen haben, oder ob er quasi einen Handschlag gegeben hat und gesagt hat, okay, ich werde es machen, so ungefähr, oder wie es am Ende war, da werden sicherlich die Interessenten im Vorfeld nochmal bei den Colts anrufen und nochmal nachfragen, ne?
Ja, oder er hat es wirklich, oder vielleicht hat er es ja gemacht wie Greg Williams und die haben gesagt, hier, willst du Headcoach werden? Er hat gesagt, ja klar, mache ich. Und die haben gesagt, alles klar, wir haben einen neuen Headcoach. Und er hat gesagt, nee, mache ich doch nicht. Und er hat gar nichts unterschrieben. Aber man muss, was du gerade angesprochen hattest mit Indianapolis, da muss man Frank Reich, dem neuen Headcoach, der ja so kurzfristig dann eingesprungen ist, absolut mal auf die Schulter klopfen und ihm, wie man so schön sagt, Credit geben. Denn er macht einen verdammt guten Job mit keinem guten Team insgesamt. Und vor allen Dingen trainiert er als Head Coach ja mit Assistant Coaches, die er gar nicht eingestellt hat, sondern das Gros der Coaches, die da in Indianapolis arbeiten, wurden alle von Josh McDaniels sozusagen schon
nicht. Ich glaube, das waren nur drei am Ende, oder?
Ja, aber wichtige Positionen. Defensive Coordinator, Offensive, weiß ich gar nicht, nee, ich glaube nicht. Und dann noch zwei, drei andere. Offensive Line wurde, glaube ich, und irgendwas in der Defense auch. Wurden ja von so zumindest Josh McDaniels empfohlen und die Colts haben die Leute dann noch eingestellt und dann kam Frank Reich und hatte quasi nicht mehr die Möglichkeit, weil es eben auch so kurzfristig war, zu sagen, nee, den mag ich eigentlich nicht, weil die waren schon umgezogen, die hatten einen Arbeitsvertrag, die waren mit den Familien schon, ja, von beispielsweise Dallas nach Matt Eberfluss zum Beispiel nach Indianapolis gezogen und dafür macht er einen verdammt guten Job, weil er hat sich da niemanden ausgesucht. Oder zumindest nicht die wichtigsten Positionen.
Ja, ja, ins gemachte Bett gesetzt, ne? Oder gelegt. Oder gezwungen.
Oder gezwungen.
Je nachdem, wie man es dann sehen will.
Ja,
in der Tat, ja. Und da haben wir eben auch gerade in der Pre-Production, ein schönes Wort, kurz drüber gesprochen, dass die Colts tatsächlich eine relativ rosige Zukunft vor sich haben, auch wenn dieses Jahr natürlich nicht ganz so optimal da ist und die Titelaspirationen in diesem Jahr nicht wirklich gegeben sind. Sieht das auch in den nächsten kommenden Jahren deutlich angenehmer aus, denn so wie es aussieht, ist Houston da sicherlich mit Watson vielleicht eine Bank, ne? Auch vorsichtig,
ja.
Aber Tennessee hat seine Probleme, Jacksonville hat seine Probleme, das heißt, die Division könnte durchaus machbar sein und Indianapolis hat nächstes Jahr das zweitmeiste Cap-Space zur Verfügung von allen Teams in der NFL mit derzeit geschätzt 109 Millionen Dollar. was, ja, damit kann man sich schon ein bisschen, ja, was einkaufen, ne?
Damit kann man sich was einkaufen und sie haben natürlich auch dadurch, dass sie in den letzten Jahren eben nicht in dem Quarterback-Markt drin waren, auch an Draft-Kapital gespart, beziehungsweise eben durch Trades auch was dazugewonnen.
Genau, das haben im nächsten Jahr noch den zusätzlichen Zweitrunden-Pick von den Jets, den die Jets an die Colts abgegeben haben, um an ihren Franchise-Quarterback Sam Darnold in diesjährigen Draft zu kommen.
Genau, also für die Colts sieht auf jeden Fall gut aus. Andrew Luck, das hatten wir auch schon mal angesprochen, sieht auch gut aus. Hat, glaube ich, immer noch die meisten Passing Attempts. Also er wird auf keinen Fall geschont. Er ist da gut dabei, seine Schulter hält, hat auch schon ein paar Hits abbekommen, alles okay. Ja, also für die Colts sieht es wirklich gut aus, wenn sie da das ein bisschen aufbauen können, vor allen Dingen die Defense. Aber wir sind gespannt. Freuen wir uns jetzt schon wieder auf die kommende Offseason, die für uns ja auch immer ganz besonders interessant ist. Christian, wo wir gerade so ein bisschen so im lustigen Teil waren, können wir auch ein bisschen weitermachen. Wir hatten zwei lustige, wenn man so will, Throwback-Celebrations auch an diesem Wochenende. Einmal natürlich Michael Thomas, der das Club-Handy rausgeholt hat, in Erinnerung an den Wide Receiver Joe Hearn, der ja auch bei den Saints unter Vertrag stand und da einige Jahre sehr, sehr gute Leistungen gemacht hat, mehrere tausend Yard-Seasons hatte. Und dann Kevin Byard, der von den Tennessee Titans eine sehr wichtige Interception in der Endzone gegen den neuen Receiver Amari Cooper. Und der ist dann bis zum Stern in Dallas gelaufen und hat dann da einen auf.
Ich würde sagen, dass die Interception nicht gegen Cooper war, sondern gegen Dak Prescott.
Ja, zumindest hat er Amari Cooper gedouble-covered da zusammen mit, ich glaube, es war Malcolm Butler. Und dann ist er zum Stern gelaufen, wie es damals Terrell Owens gemacht hat und hat dann da gefeiert. Und Jason Witten, der Kommentator ist da, der hat sich dann nicht ganz einbekommen. Also der war mehrere Sekunden lang noch wirklich sehr, sehr erbost darüber als ehemaliger Dallas Cowboy, was Kevin Byard da gemacht hat, der Safety der Titans, und hat gesagt, dass das eine disrespectful Move war.
Würdest du sagen, das ist ungefähr so disrespectful, als wenn Texas am heutigen Dienstag, ne, es ist ja heute wieder Wahltag in den USA, nicht republikanisch wählen würde?
Ja, das wäre schön. Ne? Also ich finde, es würd mich freuen. Ich mag den, wie heißt er? Ich vergesse das immer wieder.
Nicht auch immer. Aber er hat auch ein sehr sympathisches Counterpart bei den Republikanern, dessen Name mir jetzt auch entfällt. Er ist doch so ein Extrem.
Ist das nicht Cruz?
Ist das Cruz? Ich glaube, es ist Ted Cruz. War das der irgendwie 13 Kinder hat und so Mormone ist? Oder war das der andere? Scheiße. Wir sollten Schuster Ballerbein leisten.
Das trifft auf so viele Republikaner zu, keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Also lass uns weitermachen. Wir bleiben beim Football, Christian. Lustige Sache habe ich mir auch noch rausgesucht. Demaryius Thomas und Eli Apple sind die einzigen, die getradet wurden und mit ihren neuen Teams am Wochenende gewonnen haben. Wir hatten ja über die Trades in der letzten Woche gesprochen, so als Roundup dazu. Dante Fowler, der zu den Rams gegangen ist, hat verloren. Ty Montgomery, der gar nicht gespielt hat bei den Ravens oder noch nicht gespielt hat, ist noch nicht zwar im Kader, aber war nicht im Active Roster für das Spiel, hat die Ravens haben verloren. Haha, Clinton Dix hat verloren mit Washington gegen den eben angesprochenen Julio Jones. Amari Cooper mit Dallas hat verloren, obwohl er ganz ordentlich gespielt hat. Und Snacks Harrison hat auch verloren in Detroit.
Wobei man eigentlich nur sagen kann, dass Amari Cooper gewonnen hat, denn er steht auch vor Vertragsverhandlungen, die sehr komfortabel sind für ihn. Ne?
Absolut.
Denn Dallas muss ihn verlängern oder ihm das Franchise-Tag geben, eins von beiden, denn sonst sehen sie wirklich extrem begossen aus, wenn sie einen First-Round-Pick quasi für einen Rental nur raushauen. Und da hat er alle Karten in der Hand.
Absolut. Also da kann er auf jeden Fall viel, viel geben. Wenn wir von Dallas Cowboys Receivern sprechen, können wir auch noch kurz anbringen für alle, die es interessiert und sich denken, was ist eigentlich mit Dez Bryant? Dez Bryant hat ein Workout bei den New Orleans Saints, von dem man jetzt nicht unbedingt denkt, dass sie einen Wide Receiver bräuchten. Aber Dez Bryant wurde eingeladen von den Saints für ein Workout. Ebenso auch Brandon Marshall, der ja von den Seattle Seahawks entlassen worden war, vor der Trade Deadline war das. Der ist auch bei den Saints und soll auch zu den Lions für ein Workout gehen, die ja Golden Tate abgegeben haben und offensichtlich dann nicht mehr ganz genug hatten, um gegen die Vikings zu gewinnen.
Ja, es ist schon etwas erstaunlich, dass Dez Bryant immer noch kein neues Team hat. Mich würde wirklich mal am Ende der Saison interessieren, was dann für Geschichten rauskommen, woran es dann am Ende lag, ob er noch andere irgendwie Angebote hatte. Es war ja immer das Hin und Her mit Cleveland, ne? Unterschreibt er da jetzt, unterschreibt er nicht, unterschreibt er da jetzt, unterschreibt er da nicht, und dann sagt er wieder, nee, er will nur bei einem Gewinner spielen, und dann hat er ja ganz zu Beginn auch das Angebot von den Ravens ausgeschlagen, weil er nur einen One-Year-Deal wollte und nicht, ich glaube, das waren 3 Jahre 24 Millionen, die ihm angeboten haben. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, das war noch in der Offseason. Ja.
Das war das direkt relativ früh, nachdem er entlassen wurde. Nicht
genau, ja. Ja, also da kann man dann auch verstehen, warum er es dann halt vielleicht abgelehnt hat, ne? Aber dann im Nachhinein ist er jetzt sicherlich eher einer der Verlierer, was den Vertragspoker angeht, denn ja, er wird einiges zeigen müssen, um dann im nächsten Jahr spezielles Interesse generieren zu können.
Absolut. Das wird schwierig sein. Also viele haben gesagt, oder beziehungsweise er selber hat es auch ein bisschen angedeutet, er ist ja sehr, sehr aktiv bei Twitter, was jetzt auch nicht immer so zu seinem Vorteil ist, dass es auch vielleicht so ein paar mentale oder beziehungsweise psychische Probleme gibt bei ihm, die ihn vielleicht auch ein bisschen daran hindern. Wer weiß. Darüber wollen wir nicht spekulieren. Wie gesagt, die Saints, ich sehe jetzt gerade nicht, wie sie ihn einsetzen, gebrauchen könnten, aber naja gut, vielleicht finden sie was, denn Michael Thomas ja natürlich mit seinem 200-Yard-Game gegen die LA Rams spielt absolut, absolut stark. Also
der Junge ist besonders, also das kann man hier, das ist mir letztes Jahr, als ich das erste Game von ihm wirklich komplett gesehen habe, ich schon gedacht, so, ja, dem wird eine große Zukunft vorausblühen. Nee, erwarten, ihn wird...
Ja, dann vorher auch schon das, also ich meine, die haben ja relativ früh erkannt, dass er gut ist, sonst hätten sie Brandon Cooks nicht abgegeben. Und also es ist wirklich unglaublich, also Can't Guard Mike heißt er, glaube ich, sogar auch bei Twitter, also das ist auf jeden Fall mal ein perfekt passender Twitter-Name für Michael Thomas, der jeden Ball fängt. Ich glaube, es wurde jetzt auch bei dem Spiel der Saints
70 von 76 oder so um den Dreh. Also das ist wirklich eine
unglaubliche Rate.
Ja, auf jeden Fall.
211 Yards für ihn, wie gesagt, bei 12 Receptions, einen Touchdown. Maßgeblich beteiligt natürlich an dem Sieg der Saints. Lass uns vielleicht direkt da mal einsteigen bei dem Spiel, Christian. Gegen die LA Rams. Es wurde ja mit viel Spannung erwartet. Eins der zwei Spiele, die mit sehr, sehr viel Spannung erwartet wurden am diesem Sonntag oder letzten Sonntag. Die Rams ungeschlagen zu Gast bei den Saints, und die ersten beiden Drives sahen eigentlich so aus, als könnten wir uns auf ein Shootout einstellen, bei dem es dann im Grunde genommen eigentlich nur darauf ankommt, wer macht einen Fehler, denn man hatte den Eindruck, dass keine Defense wirklich die andere gegnerische Offense stoppen könnte. Also die Saints sind das Spielfeld runtergegangen, haben gescored, dann haben das gleiche die Rams gemacht in ähnlicher beeindruckender Manier. Dann haben die Rams, Entschuldigung, Rams.
Die Rams.
Die Rams haben dann, mehr und mehr
das
Probleme.
Das ist so wie so ein Couples-Name, wenn du die Rams und die Saints zusammenpacken würdest, dann wären das die Rams, so wie das ist Ben Affleck und Jennifer Garner war das, glaube ich. Die sind dann auch irgendwie Bennifer oder so. Und das wären dann quasi die Rams.
Ja, danke für die Info, die ich definitiv nicht gebraucht habe. Aber dann haben die Rams auf jeden Fall einen sehr interessanten Spielzug gemacht ich glaube, es war mal wieder der gute alte Hacker, ne?
Natürlich, wer denn sonst?
Dann versucht hat, für einen First Down zu laufen. Interessanterweise eine extrem schwierige Kameraperspektive, aus der man auch in dem beim Videobeweis, wenn man so will, nicht nachvollziehen konnte, ob er wirklich das First Down erreicht hat oder nicht. Also
habe ich das richtig in Erinnerung, dass das die Skycam war?
Das kann sein, ja.
Ja, ich meine, das machen die ja ganz gerne bei den Field Goals, dass sie dann halt in die Skycam reingehen und bei den Punts vor allen Dingen auch. Und das macht es natürlich wirklich schwierig, ne? Und es ist halt wirklich schwer zu sagen, vierte Down, weißt du, wie viele Yards noch waren? Irgendwie 3 oder 4?
Ja.
War ja wirklich extrem knapp.
Nee, noch dran. Mehr, glaube ich. Also er hat bestimmt 6, 7 Yards erlaufen, aber war dann immer noch short. Also hätten sie auf dem Spielfeld entschieden, wahrscheinlich First Down, wäre es genauso unmöglich gewesen, das wieder zu overturnen. Also war der erste Call on the field sozusagen der entscheidende, und schade dann. Also ich fand es interessant, dass sie es gemacht haben. Offensichtlich hatte Sean McVay die Idee, dass seine Defense, obwohl sie ja deutlich hochgelobter ist als die der Saints, nicht schaffen würde, die Saints zu stoppen. Und er sollte recht behalten, denn die Defense der Saints hat es wirklich geschafft, die Rams mehr oder weniger naja, dann zu stoppen, wenn es wirklich, wirklich nötig wurde. Und haben sie dann bei 35 Punkten gehalten. Und Drew Brees und Michael Thomas und auch Alvin Kamara, der auch wieder ein großartiges Spiel hatte, mit 2 Touchdowns, haben es dann geschafft, 45 Punkte mal wieder aufs Board zu bringen.
Ja, die Rams, das hat sich letzte Woche für mich schon so ein bisschen angedeutet, dass sie nicht das sind, was in sie rein interpretiert wird, mit vor allen Dingen halt in ihr ungeschlagenes Record quasi, in ihre ungeschlagene Saison bis zu dem Zeitpunkt, denn sie waren extrem, also fast so nah an einer Niederlage dran, wie man an einer Niederlage dran sein kann, wenn man gewinnt. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber kaum jemand hat daran gezweifelt, dass Green Bay in Form von Aaron Rodgers noch über das Feld gelaufen wäre. Und hätte Ty Montgomery halt den Kickoff-Return nicht gefummelt, beziehungsweise wäre einfach nicht rausgelaufen. Und da hat man gesehen, dass sie angreifbar sind. Die Defense ist tatsächlich wirklich nicht das, was man gedacht hätte. Ne? Mit Ndamukong hinzu und Aaron Donald in der Mitte und jetzt mit Fowler, den sie gerade frisch ertradet haben von den Jaguars, eine ziemlich prominente Defensive Line und auch ein Defensive Backfield, das eigentlich an Namen nicht wirklich, zumindest vor der Saison, hat viel zu wünschen lassen mit Marcus Peters und mit Aqib Talib, der jetzt aber leider auch schon seit fünf Wochen, glaube ich, raus ist und vielleicht Ende November wiederkommen kann. Da ist man sich noch nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall noch eine Chance, dass er wiederkommen kann. Und Peters, der ja auch mit seiner, ich glaube, Wadenverletzung so ein bisschen rumlaboriert hatte. Ne?
Ja, also Peters, das hatten wir ja vor 3 Wochen oder 4 Wochen, als er sich die Verletzung zugezogen hat, schon gesagt, dass es schwierig war, dass sie ihn direkt wieder haben spielen lassen. Im ersten Spiel nach der Verletzung wirkte er absolut nicht auf der Höhe. Und Peters und auch Aqib Talib sind halt beide extrem aggressive Cornerback, die halt auch sehr viel versuchen zu antizipieren, versuchen eben den Quarterback zu lesen und besonders bei dem Touchdown dann von Michael Thomas hat sich das natürlich dann ausgezahlt oder beziehungsweise negativ ausgezahlt für Marcus Peters, der eben gedacht hatte, er könnte sozusagen die Route unterlaufen.
Undercutten.
Oder Undercutten, genau, von Michael Thomas und ist dann eben auf den Fake reingefallen. So spielt er eigentlich schon die ganze Saison und so hat er auch in Kansas City immer gespielt. Also war sehr, sehr opportunistisch immer, hat dann natürlich auch häufiger mal was zugelassen. Das funktioniert natürlich nur, wenn eben der Pass Rush, und das ist so ein bisschen das Problem, mehr Gefahr auch bringt von den Rams. Und das ist momentan jetzt auch gegen Green Bay war das so ein bisschen. Abgesehen jetzt, ja, die hatten eine Safety, aber abgesehen, ja, von Aaron Donald fehlt mir da halt ein bisschen was. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch Dante Fowler geholt, aber Ndamukong Suh geht für mich sehr, sehr unter in der Defense. Mhm. Und es ist wirklich Aaron Donald. Und wenn der es halt nicht hinbekommt und die Saints haben es sehr, sehr gut gemacht gegen ihn, nur nicht mal immer mit einem Double-Team, dann wird es schwierig für jemanden, auch für Marcus Peters, der bei weitem nicht zu den Top-Corner diese Saison gehört.
Ja, das ist definitiv die Sache. Also der Plan wird mit Sicherheit vor der Saison gewesen sein, dass Aaron Donald Double-Teams zieht und dann im Prinzip nur noch 4 Leute für 3 Linemen überlässt und dann vielleicht zu auch nochmal 2 Leute zieht. Ne? Und dann hast du One-on-One an der Außenseite. Und dann wäre dann jetzt Dante Fowler der eigentlich davon Nutzen ließen sollte, der quasi die Fähigkeiten haben sollte. Und ja, es wird sich zeigen. Vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit, um reinzukommen, um sich zu akklimatisieren. Ich weiß es nicht. Aber die Rams sind jetzt nicht mehr der Frontrunner. Definitiv nicht. Ich glaube, vermutlich alle Power-Rankings werden die Saints jetzt im Moment an erster Stelle haben, bis dann die Saints vielleicht anfangen zu schwächeln. Ich weiß es nicht, denn sie sind halt nicht so der Inbegriff der Konstanz. Ne?
Naja, bis auf die erste Niederlage kann man mal machen gegen Fitzmagic in Woche 1, haben sie jetzt 7 Spiele am Stück gewonnen. Also die Konstanz ist zumindest in dieser Saison noch da.
Ja, ich mach doch gerne.
die Chargers, über die wir immer nur so kurz mal sprechen, laufen wieder mal so ein bisschen auf leisen Sohlen durch die Liga, gewinnen jetzt bei den Seattle Seahawks mit 25-17, haben mal wieder ihren Kicker gecuttet, auch das gehört zum guten Ton. Los Angeles Chargers, habe ich gerade eben wieder San Diego gesagt?
Nee, ich glaube nicht.
Gesagt. Okay, gut.
Nee, ich glaube das gar nicht.
Die schleichen sich so ein bisschen nach vorne in das Dreierrennen vielleicht in der AFC mit den Kansas City Chiefs und den New England Patriots. Stehen jetzt mit 6-2 wieder da. Hoffen, dass sie vielleicht noch mal irgendwann Profit haben, schlagen können, dass sie Joey Bosa haben, wenn er mal zurückkommt. Und haben jetzt, wie gesagt, Caleb Sturges gecuttet in Kicker, der mal wieder, ich glaube, ein Field Goal und 2 Extrapunkte verschossen hatte. Also das setzt sich fort. Aber ansonsten die Chargers auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir hatten es schon mal angesprochen, Philip Rivers mit vielleicht seiner besten Saison oder zumindest dem besten Start in einer Saison in seiner Karriere. Und ist auf jeden Fall verglichen mit Eli Manning aus dem gleichen NFL-Draft der deutlich bessere Quarterback in diesem Jahr.
2-0.
Wie 2-0?
Super Bowl.
Achso, ja gut, stimmt. In Super Bowl-Siegen gemessen, stimmt, ja klar.
Und wenn man daran misst, ist Eli Manning auch genauso gut wie Peyton Manning. Okay, nein, aber zu den Chargers, das ist echt schwierig, denn die Chargers sind so ein Team, die ziehen immer irgendwelche, auch mich, immer wieder rein, ne? Die ziehen dann immer wieder auf die Seite und sind immer das Team, das habe ich glaube ich jetzt auch schon mehrmals im Podcast gesagt, vielleicht wird es auch schon langweilig für euch. Die enttäuschen halt immer mal ganz gerne und man darf jetzt auch nicht vergessen, okay, sie haben gegen KC und gegen die Rams verloren, das ist absolut in Ordnung, aber die Siege gegen Buffalo, San Francisco, Oakland, Cleveland, Tennessee und ja, Seattle, das sind jetzt auch nicht unbedingt so Top-Notch-Teams, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn sie da wirklich harte Competition hätten, denen sie die 6 Siege abgerungen haben, ne? Und down the line, jetzt nächste Woche geht's gegen Oakland, das sollte eigentlich auch wieder ein Sieg werden, dann gegen Denver, das sollte auch wieder ein Sieg werden, dann gegen Arizona, das sollte ein Sieg werden.
Ja, dann sitzt dann mit 9-2.
Ja, aber dann läuft's gegen Pittsburgh. Ja. In Pittsburgh, zu Hause gegen Cincinnati.
11-2.
Ja, ja. Dann gegen KC in Kansas City.
11-3.
Dann gegen Baltimore.
12-3.
Und dann letztes Spiel gegen Denver.
13-3.
Aber das wird sich zeigen. Das wird ein 3-Game-Stretch werden, der interessant wird. Ne? Also gegen Pittsburgh, Cincy und gegen KC und gegen Baltimore sogar 4 Spiele in Folge, die relativ schwierig sind. Ne?
3 Games to Glory, Christian.
Bitte?
3 Games to Glory.
3 Games to Glory, aber das ist der Patriot Way.
Genau, und das bringt uns ja zu dem Division Rival, den Denver Broncos, die immer wieder verloren haben. John Elway hat Vance Joseph für den Moment nochmal den Rücken gestärkt. Wir sprechen nachher auch nochmal ein bisschen über Coaches. Ich wollte aber noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, Christian, du hast es eingangs erwähnt mit der Bill O'Brien Story, der ja, ich glaube, es war vor der Halbzeit, ne, als Vance Joseph ein 62-Yard-Field-Goal probiert hat, was in Denver schon, naja, kann es mal probieren. Also finde ich absolut okay mit McManus, der auch ein guter Kicker ist. Dann wurde es verschossen, haben es nicht hinbekommen. Und was genau hat Bill O'Brien dann nochmal gesagt?
Good job, Vance, you dumb fuck. Also, man muss auch dazu sagen, allegedly. Also,
ja, genau, ja, stimmt. Er hat gesagt, im Nachhinein, als er darauf angesprochen wurde, was meint er zu seinem eigenen Spieler gesagt?
Das, was er da als Erläuterung gebracht hat oder als Erklärung, habe ich nicht mehr bekommen. Man hat halt nur, wenn man ein bisschen Englisch kann und ein bisschen Kreativität im Lippenlesen hat, dann ist man sich relativ sicher, was er wohl gesagt hat.
Also wie gesagt, er nachher darauf angesprochen meinte, er meinte einen eigenen Spieler in seinem Field Goal Team. Naja, wer es glaubt. Wie gesagt, ich hatte es angesprochen, die Chiefs gewinnen nicht wirklich überraschend bei den Browns, relativ deutlich mit 37-21. Die Bears gewinnen bei den Bills. Nathan Peterman mal wieder ja mit einer traurigen Vorstellung mit 3 Interceptions. 189 Yards für ihn. Es sah mal wieder sehr gruselig aus. Die Bears haben im Grunde genommen mit ihrer Defense alleine das Spiel gewonnen. Panthers gewinnen gegen Fitzmagic, der einen okayen Tag hatte, 4 Touchdowns, aber auch 2 Interceptions, die bitter waren für ihn. Und die Panthers, Christian hat das gerade eben angesprochen, jetzt eben mit 6-2.
Ja. Relativ ruhig, ne? Die schleichen sich auch so zu einem guten Record und sind nicht nur von uns ein bisschen ignoriert in der Coverage, würde ich mal so sagen.
Ja, findest du?
Ja, ja. Also wir haben jetzt noch nicht so viel über die geredet
Saison. Wir haben noch nicht so viel über sie geredet. Ja. Ich mache mal hier weiter mit meinem Roundup. Die Raiders haben ja schon am Thursday Night Game verloren bei den 49ers mit 34-3. Gegen Nick Mullins, Second-Year-Quarterback, von dem man eigentlich nur nicht mal wusste, dass er Backup-Quarterback bei den 49ers ist. Der hat naja, Jimmy Garoppolo-esque gespielt. Die Frage ist, ich habe mich gefragt, ob die Patriots jetzt vielleicht in der nächsten Saison einen Second-Round-Pick abgeben sollten, um Nick Mullins zu ertrainen als Brady-Successor.
Nein.
Nachdem sie also, Jimmy Garoppolo abgegeben haben.
Ja, nein. Also ich glaube, die Frage ist jetzt, wird Nick Mullins weiterspielen oder kommt nicht Breeder, sondern Beathard wieder quasi als Starting Quarterback, beziehungsweise sowieso die Frage, ob sein Ellenbogen ist, glaube ich, kaputt gewesen, deswegen hat er nicht gespielt. Ne?
Ich glaube, Nick Mullins ist auch schon als Quarterback announced worden für diese Woche. Ja? Ich meine okay. Schon, ja.
Auf jeden Fall hat er einen verifizierten Twitter-Account jetzt bekommen. Also vor dem Spiel hat er noch keinen gehabt und nach dem Spiel hat er einen verifizierten Account gehabt.
Check mal. Er hat, genau. Er hat gesagt, er hat 200, über 200 Nachrichten auf seinem Handy, als er wieder kam.
Achso, gar nicht mehr so viel. Ich hätte jetzt eigentlich mit mehr gerechnet.
Ich weiß ja nicht, ob das verschiedene Chats und Nachrichten waren. Dann wäre es schon viel. Oder ob er in einem Chat 200 Nachrichten bekommen hat.
Ja.
So ein Gruppenchat aus dem College.
Ja, vielleicht.
John Gruden, tja, was mit dem? Meinst du, wenn er den 10-Jahres-100-Millionen-Dollar-Vertrag nicht hätte, würde er vielleicht gar nicht bis nach Las Vegas kommen, ne? So sieht es momentan aus.
Ja, beziehungsweise er ist ja auch ein Name und eine Marke, ne? Also das darf man ja dabei auch nicht vergessen. Er wiederholt immer wieder, dass er halt fest daran glaubt, dass er ein gutes Team wird aufbauen können. Und es liegt immer dabei in der Zukunft und ich weiß gar nicht, ob er jemals gesagt hat, dass diese Saison gut wird. Wahrscheinlich schon. Der sagt ja auch immer relativ viel. Aber ich habe nochmal interessante Ausstellung gesehen. John Gruden hat 21 Veteran Free Agents unter Vertrag genommen in diesem Jahr. Das Mittelmaß, also der Mittelwert in der Liga liegt bei 9. Und das mittlere Alter der Spieler, die er unter Vertrag genommen hat, lag bei 29,7 Jahren.
Ja, das ist das älteste Team in der Liga, die
ja,
Raiders.
Definitiv.
Und,
also,
eigentlich auch strange, weil wenn du tankst, also wenn du wirklich sagst, okay, ich tanke und will Draftkapital ansammeln, ich will auch Capspace ansammeln, ich plane sehr, sehr langfristig jetzt, die nächsten 1-2 Jahre sind sozusagen hergeschenkt, dann hole ich nicht so viele Veteran-Spieler. Also das hört sich, das ist so ein komischer Misch aus Win Now und Tanking, den Gruden da macht. Ich weiß es nicht. Ja. Also
vielleicht hat er bei der Corona-Hotline angerufen und gefragt, was er machen soll.
Grab a Corona, take a seat, that's all you can do, John Gruden. Aber was auch lustig ist, er hat jetzt festgestellt, dass er vielleicht einen Pass-Rusher braucht und hat Coney Ealy eingeladen. Coney Ealy vielleicht bei den Raiders demnächst, für alle, die schon wieder vergessen haben, wer Coney Ealy ist. Hatte eine
Super Bowl Hero.
Ja, wunderbare Krass. Saison, wäre vielleicht MVP im Super Bowl geworden. Für die Panthers hätten sie damals gewonnen gegen Peyton fit gespritzt Manning, aber dadurch, dass sie es nicht gewonnen haben, wurde er auch nicht MVP. Er hatte, glaube ich, 2 oder 2,5 Sacks, ein Fumble auch, geforced Fumble. Kam dann nach nie wieder so richtig zu der Stärke aus dem Super Bowl zurück, war dann mal kurz bei den Patriots, die ihn dann auch wieder haben gehen lassen und jetzt vielleicht bei den Raiders nochmal einen Anlauf für einen Pass-Rusher.
Er hat einen kurzen, guten Stint auch noch bei den Jets gehabt im letzten Jahr, also da hat er, ich glaube, 2, 3 ziemlich gute Spiele aneinander gereiht, ist dann aber auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, wenn ich mich da richtig...
Ja, ich glaube auch. Lass uns über Sunday Night Game sprechen, Christian.
Mhm.
Das ist der Kampf der Zwölfen, der GOAT-Kampf. Wer ist GOAT? Tom Brady oder Aaron Rodgers? Entschieden wurde das Ganze interessanterweise von der Defense, und zwar diesmal von der Defense der New England Patriots. Vielleicht kann man das mal Skip Bayless von Fox unter die Nase reiben, der ja mal getwittert hat, Smelly Check, weil Bill Belichick immer so eine schlechte Defense aufs Feld bringt und damit Tom Brady alles versaut. Diesmal hatte Tom Brady so ein bisschen rausgerettet, der kein super gutes Spiel hatte. Und die Defense hat es erstaunlicherweise verdammt gut gemacht gegen Aaron Rodgers, haben ihn bei, ich glaube, 225 Yards hatte er und nur 17 Punkte für die Green Bay Offense, was ja sehr beeindruckend ist.
Ja, in der Tat. Schlussendlich war es wieder ein Fumble von einem Running Back, und diesmal war es Jones, ne?
Ja.
Der gefumbled hat. Lawrence Guy, das war jetzt auch nicht so, als wenn er irgendwie alle die Kraft, die er hat, da reingesteckt hat. Das war dann doch eher so ein leichterer Fumble, also ein Soft Fumble, sagt man dann ganz gerne mal im Englischen. Schlussendlich war das Spiel aber für mich eher eins, Green Bay war extrem schwach, finde ich. Und die Patriots waren halt ein bisschen besser, haben aber auch halt viel liegen lassen. Ne? Die Offense hat nicht so geglänzt, wie man es eigentlich von New England erwartet. Und ja, ne, New England muss man jetzt halt sagen, munterwischen weitermachen. Man hat das Spiel gewonnen und steht jetzt mit 7-2 oder mit 7-2 da, genau.
7-2, genau. Ja. Sozusagen an Nummer 2, wenn man so will, in der AFC hinter den bereits kurz angesprochenen Kansas City Chiefs, mit die mit einer Niederlage dastehen. Ja, Cordarrelle Patterson hat sehr, sehr viel als Running Back gespielt. Josh Gordon hatte sein zweites 100-Yard-Game, 130 Yards und einen Touchdown gefangen. Für die Green Bay Packers kann man im Grunde genommen sagen, ihre Defense, die jetzt ohne HH Clinton Dix aufgetrumpft ist, auch für lange Zeit oder in dem Spiel ohne Blake Martinez, hat sie gut gespielt. Also haben das wirklich gut gemacht. Das ist ja, ja nicht unbedingt so einfach immer gewesen bei den Green Bay Packers, was die Defense angeht. Von daher kann man da auf jeden Fall ja guten Gewissens weitermachen, aber es wird natürlich schwierig jetzt für die Packers. Mit 3-4-1 stehen sie da und müssen erstmal wieder die Chicago Bears einholen. So viel erstmal zu den Spielen, beziehungsweise um das abzurunden, wir wollen ja auch nichts übergehen, können wir noch sagen, die Jets haben verloren bei den Miami Dolphins mit 13-6, kein wunderschönes Spiel. Die Vikings haben gewonnen gegen die Lions 24-9. Die Steelers haben gewonnen bei den Baltimore Ravens mit 23-16. Auch ein interessantes Spiel. Da gab es ein, zwei lustige Sachen, die man besprechen könnte. Und im Monday Night Game, im gestrigen Monday Night Game, gewinnen die Titans bei den Cowboys. Christian, eine Sache wollte ich noch fragen. Was hast du gehalten von dem Ben Roethlisberger Punt?
Nicht so viel. ist halt so ein bisschen die Frage, ob das, also ich weiß nicht genau, warum es dazu kam, aber schlussendlich war der Punt extrem schlecht. Also ich glaube, Net Yardage von 13 Yards oder so hat er am Ende nur gebracht. Ne? Der Punt ist, glaube ich, bis an der 13-Yard-Linie aufgeschlagen. Kommt das hin? Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist halt schon irgendwie ein bisschen verschenkt. Ich finde halt so ein Punt, wenn der Quarterback puntet, das macht Sinn, wenn du an deiner eigenen 30- oder 40-Yard-Linie bist und siehst, okay, die Coverage passt nicht, ich habe einen Third and Long, das wird sowieso nichts, ne? Also der Playcall passt nicht oder so. Und dann kannst du den Ball einfach weit schießen und dann hast du keinen Returner da und dann hast du halt wenigstens vielleicht sogar ein besseres Ergebnis als mit einem regulären Punt erzielt, den du dann sowieso in einem folgenden Fourth Down hättest machen müssen. Und da war das einfach nur ein Quatschspielzug. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Roethlisberger mal wieder punten wollte.
Ja, er hat schon ein paar in seiner Karriere, aber nicht gegen einen so guten Safety wie Weddle. Der hat das nämlich direkt erkannt und ist nach hinten gelaufen, hat den Punt gefangen.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch, der hat das gesehen.
Das hat der Kommentator auch gesagt. Ja, weißt du noch, wer das war?
Ja, es war Eagle und Dan Fouts, der Hall of Famer, ehemaliger Quarterback des San Diego Chargers. Damals waren es noch die San Diego Chargers.
Nein, also Weddle ist andauernd, genau.
Nee, aber er hat es gesehen, als Big Ben extrem weit nach hinten gedroppt ist. So, dass da wusste er, dass es kein Pass mehr wird, weil er stand dann nochmal 4 Yards hinter der eigentlichen Position, in der er normalerweise in der Shotgun stünde. Und ich glaube, da hat er gesehen, dass es ein Punt wird. Und er hat auch nochmal irgendwas gestikuliert zu seinem, ich glaube, zu Jefferson, dem anderen Safety. Ich glaube, das hat er gesehen. Von daher war es keine gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung war in meinen Augen auch, oder ist in meinen Augen auch, der Einsatz von Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens. Das ist für mich alles zu durcheinander. Es macht nicht so viel Sinn für mich.
Reißt das Spiel auseinander. Eine ganze Series bekommen jetzt demnächst, ne? Nächstes Spiel, glaube ich.
Bitte?
Ich glaube, Haber hat gesagt, dass Lamar Jackson jetzt im nächsten Spiel vielleicht mal eine ganze Angriffsserie bekommen wird.
Naja, sehr schön.
Also nicht definitiv, aber er hat das so angedeutet und gesagt, ja, vielleicht bekommt das mal. So war es, glaube ich.
Dann gibt es auf jeden Fall eine Sache, wenn wir über die Pittsburgh Steelers sprechen, Christian. Le'Veon Bell, der Running Back, der, sollen wir sagen, der Steelers, auf jeden Fall der Running Back, Le'Veon Bell, hat mal wieder was getwittert, was natürlich alle hat aufhorchen lassen. Und zwar hat er, weil er sich ja in Miami befindet oder schon lange Zeit befindet in Miami, hat er getwittert, Farewell Miami. Und alle erhoffen oder denken oder glauben oder befürchten vielleicht auch, dass er zurückkommt jetzt nach Pittsburgh.
Ja, nächsten Dienstag ist die Deadline um 4 p.m. wie immer New Yorker Zeit. Tja, wir werden sehen. Die Frage ist, macht das? Viele haben angedeutet, warum sollte er jetzt hinkommen, wenn er auf 9 Millionen verzichtet hat? Warum sollte er dann die restlichen 5 Millionen auch noch einsammeln? Schwer zu sagen. Ist auf jeden Fall interessant, weil sich da noch so ein schöner Streitfall zwischen der NFLPA und der NFL entwickeln könnte, denn wenn er jetzt dieses Jahr nicht spielen sollte, dann ist in dem Tarifvertrag ist das nicht ganz klar beschrieben, was dann passiert, ob er dann im nächsten Jahr wieder das zweite Franchise-Tag oder das dritte Franchise-Tag bekommen würde. Und da ist ein ziemlich großer Preisunterschied zwischen, ich glaube, fast 10 Millionen. Also das zweite Franchise-Tag würde dann im nächsten Jahr wieder so bei 15 Millionen, 16 Millionen liegen für Le'Veon Bell. Und wenn er aber das dritte dann bekommen würde, wenn dieses diesjährige Franchise-Tag quasi als vollwertiges Franchise-Tag in dem Fall zählen würde, dann würde der Preis so bei 24, 25 Millionen liegen. Und das ist eine Nummer, die werden die Steelers mit Sicherheit nicht machen. Dann würden sie wahrscheinlich eher das Transition-Tag draufpacken, wobei ich mich da auch frage, macht das Sinn? Denn ich glaube, dadurch verliert man dann seinen Comp-Pick, seinen Compensatory-Pick.
Den man bekommen
wenn
würde.
Wenn dann das Angebot nicht matcht, das dann ein anderes Team machen würde. Also es wird spannend, ob er noch dieses Jahr spielt, ob die Steelers ihn wollen, würden sie ihn nehmen? Ja, ich denke schon, oder?
Ja, ich meine, es ist sehr, sehr viel verbrannte Erde jetzt bei dem Team. Ich glaube einfach, der Fakt, dass Connor so gut spielt, lässt zumindest das ja auch harte Regiment bei den Pittsburgh Steelers nicht unbedingt Le'Veon Bell so positiv momentan sehen. Also ich glaube, sie denken, wir verlieren einen großartigen Running Back, haben aber einen großartigen Running Back schon wieder da. Das Problem mit dem Streit, der da entstehen könnte, ist natürlich, dass man A sagen könnte, okay, er hat das Franchise-Tag ja nie unterschrieben, warum sollte es dann zählen quasi in der Rechnung? Aber dass er eine Zukunft hat bei Pittsburgh, das ist für mich irgendwie so ausgeschlossen, weil Pittsburgh eben ein Team ist, ja, ähnlich wie auch die Patriots, die vielleicht auch dadurch eben so einen Erfolg hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die da sehr, sehr hart sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm dann auch die kalte Schulter zeigen und sagen, okay, wir nehmen den Compensatory Pick mit und mach, dass du rauskommst.
Ja, beziehungsweise was ja auch möglich wäre, die könnten das Franchise-Tag nehmen, wenn es halt das zweite wieder wäre, um ihn dann halt wegzutraden. Ne?
Gut, wenn es das zweite
ist ja
wäre,
ziemlich,
ja.
Das Franchise-Tag ist dann natürlich schon ein sehr gutes Trade-Value dann, sag ich mal. Ne? Das würde man dann halt vorher, denke ich mal, ausloten müssen, beziehungsweise ist halt die Frage, ob er es überhaupt unterschreiben würde. Ne? Da kommt wieder das Spiel, dass das Bell dann vielleicht sagt, nee, unterschreibe ich nicht, sehe ich nicht ein. Ich will mir mein Team selber aussuchen oder so und dann wieder so einen Stare-Down hast, ne? Dann, ist auf jeden Fall nicht unspannend.
Ja, oder ich meine, dann, vielleicht muss er dann einfach auch den Weg gehen, das Franchise-Tag unterschreiben, wenn wir jetzt vom zweiten ausgehen und dann eben mit einem neuen Team einen längerfristigen Vertrag aushandeln.
Ja, aber dann musst du ein Team finden, das für ihn handeln will und dem dann halt auch Bell auch zustimmt, ne? Das ist
ja,
das
klar.
Problem, ne? Das macht es halt alles nicht leichter.
Definitiv. Lass uns doch vielleicht, Christian, kurz eine Sache, die ich mit dir noch besprechen wollte, und das hatte ich auch angekündigt, MVPs. Le'Veon Bell wäre vielleicht einer gewesen, hätte er gespielt in der Saison. Ich habe mir für die Offense, Defense und einen Coach jeweils drei Positionen ausgedacht, also drei Namen. Und ich frage dich einfach und du sagst mir, wer dein MVP ist bisher, nach Woche 9. Mhm. Fangen wir an mit der Offense. Ich habe Todd Gurley, der mit 16 insgesamt Touchdowns momentan die Liga anführt. Ich glaube, der hat 23 mal so viel wie die Buffalo Bills. Schon fast 900 Yards Rushing, 12 Touchdowns und dann noch 4 aus der Luft. Dann habe ich Drew Brees, der jetzt nicht unbedingt die meisten Touchdowns hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Mahomes, aber dafür eine sehr, sehr interessante Touchdown-Interception-Ratio, die immer sehr, sehr groß ist, sehr, sehr interessant ist, und zwar 18 Touchdowns zu einer Interception. Und dann habe ich Adam Thielen mit 78 Yards und bereits 947 Yards und 7 Touchdowns führt er die Wide-Receiver-Liste an. Wen wählst du?
Man muss dazu sagen, das sind wahrscheinlich nicht die de facto MVPs zu diesem Zeitpunkt. Also sie würden nicht als MVP zur Auswahl stehen. Vielleicht Drew Brees, könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja. Aber von den dreien würde ich mich dann auch, ich würde mich dann, glaube ich, für Thielen entscheiden in dem Moment. Ich glaube, dass er für die
Minnesota Vikings?
Natürlich, für die Minnesota Vikings und für Cousins einfach sehr viel wert ist. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, auch ein ziemliches Bargain ist. Also der hat einen sehr günstigen Vertrag unterschrieben und ist da relativ unterbezahlt.
Absolut. Kommen wir zu Defense. Ganz schnell, J.J. Watt, 9 Sacks, ich glaube, zweiter im Rating für Dritter, ja, im Sacks-Rating, aber ich glaube zweiter im Rating, was Tackles for Loss angeht. Dann Aaron Donald mit 10 Sacks und der führt diese andere Liste an. Und dann habe ich mal Darius Leonard reingeworfen. Rookie-Linebacker der Indianapolis Colts führt die Liga an in Tackles mit 88 und hat 4 Sacks. Und das als Rookie-Linebacker in der dritten Runde vor allen Dingen auch gedraftet. Sehr interessant.
Ja, es ist schwierig, denn wie du hast, glaube ich, auch eben gesagt, ne, Darnold ist nicht so ganz das, vor allen Dingen halt die Defensive Line bei den Rams nicht so ganz das, was man sich erhofft hat. Und wenn wir jetzt wirklich danach rausgehen, ne, wichtigster Spieler für das Team und jetzt nicht so das, was dann am Ende gewählt wird, weil wenn am Ende gewählt wird, dann wird es mit Sicherheit eher Darnold oder Darnold, wieso sagt die ganze Zeit Darnold und du korrigierst mich nicht, Donald?
Weiß ich nicht, weil ich dir diesmal nicht so wirklich zuhöre. Ich habe auf mein Handy geguckt.
Sehr gut, sehr gut. Ist was passiert?
Ja, eine Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Können wir kurz ansprechen. Bewertet uns gerne, wenn ihr unseren Podcast gerne hört. Wenn ihr uns ein bisschen was zurückgeben wollt, weil wir das natürlich alles mit Herzblut machen und in unserer Freizeit, dann freuen wir uns sehr, wenn wir bei iTunes eine Bewertung von euch bekommen, in der Hoffnung 5 Sterne und auch gerne was dazu geschrieben. Das freut uns sehr und das habe ich gerade gesehen, Christian, und deswegen ist es, glaube ich, auch fair, wenn ich dir dann in dem Moment mal nicht zuhöre, wenn du immer noch nicht weißt, was der Unterschied zwischen Donald und Donald ist.
Genau. Aber ich entscheide mich trotzdem für Donald, muss ich sagen. Also das ist ja, bei den Colts geht es halt auch einfach um nichts, ne? Das ist so diese.
Ja, das heißt ja nichts. Ja. Dass er nicht tackeln muss, heißt es ja nicht.
Ja.
Ja, okay. Und dann habe ich noch Coach. Da habe ich natürlich die Frontrunner, klar. Alle die nur eine Niederlage bisher mit ihrem Team kassiert haben. Andy Reid, Sean McVay und Sean Payton.
Auch wenn ich bei Sean Payton mir immer unsicher bin, würde ich ihn, glaube ich, wählen. Denn ich finde, er hat viele kreative Looks und im Gegensatz zu dir finde ich das, was er mit Tyson Hill macht, interessant und auch Gewinn bringt. Und dementsprechend würde ich mich dafür Sean Payton entscheiden.
Okay, wie du meinst. Wie du meinst. Ich finde, dass das mit Tyson Hill passiert nicht so schön. Aber das ist mein persönlicher Football-Geschmack. Du hattest auch noch was die Divisions angeht, Christian, was wir heute noch besprechen wollten. Das hatte ich ja auch angekündigt. Vielleicht schaffen wir es heute mal alles, das, was wir am Anfang auch immer so großspurig ankündigen, umzusetzen.
Ich befürchte, dass wir die Coaches dann auf nächste Woche werden verschieben müssen. Aber ist ja kein Problem. Die laufen uns ja nicht weg. Die sind ja
höchstens, ja doch, vielleicht laufen sie uns schon weg, weil sie gefeuert werden.
Ja, wir wollten ja über die Coaches. Nicht alle 10 Coaching-Positions, die ich mir rausgesucht habe, die fraglich sind.
Naja, wir können es ja am Ende nochmal reinschmeißen.
Nee, lass uns nicht so. Dann machen wir das nächste. Ich lasse mich jetzt hier auch nicht drängen, Felix.
Oh. Was hast du sonst so zu bieten?
Okay, ich habe ein paar Fragen an dich.
Oh, gerne.
Was machst du als 49ers Head Coach? Machst du mit Mullins weiter oder mit Bethard?
Mullins.
Ja?
Oh, ja, always stick with the hot hand. Ja.
Genau.
Stick to the hot hand.
Und was machst du nächstes Jahr? Jimmy Garoppolo?
Naja, du hast für Jimmy Garoppolo ihm einen dicken Vertrag gegeben. Das heißt, du spielst mit ihm weiter. Das macht finanziell überhaupt keinen Sinn, ihn Jimmy Garoppolo nicht spielen zu lassen. Das heißt, Jimmy Garoppolo.
Nein, die Frage stellt sich im Prinzip auch einfach nicht. Also dafür ist das Sample Size von Mullins einfach noch viel zu gering. Ja. Und der Gegner mit Oakland jetzt auch nicht, es ist keine Granit-Defense, ne? Also da muss man sehr vorsichtig sein und so ein bisschen nochmal auf die Bremsen treten. Aber ja, tendenziell würde ich auch eher sagen, okay, warum nicht mit Mullins weiterspielen und gucken, was er so zu bieten hat, ne? Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ groß, dass in 2-3 Wochen keiner mehr über ihn reden wird und sein verifizierter Twitter-Account auch wieder weggenommen wird.
Ja, wird der weggenommen, der Blue-Checkmark, wenn man nicht mehr so wichtig ist?
Ich glaube nicht. Das war einfach nur ein Versuch, witzig zu sein von mir.
Ah, okay. Ja,
hat nicht geklappt.
Ja. Gut, okay, ja.
Gut, nächste Frage. Was ist mit Jerry Jones? Was würdest du machen, wenn du er wärst? Würdest du natürlich den Klepper rausschmeißen? Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber es stehen einige schwierige Entscheidungen an. Vor allen Dingen halt eher dann im nächsten Jahr. Du hast jetzt mit Amari Cooper, der wird eine Menge Geld kriegen. Die Cowboys haben auch ordentlich Capspace im nächsten Jahr. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, waren das so um die 50 Millionen.
Ja.
Also damit kann man einiges anstellen. Aber du wirst Ezekiel Elliott im nächsten Jahr bestimmt verlängern wollen, denn er ist in der nächsten Offseason kann sein Vertrag angepackt werden.
Ja, du hast ja noch die 50er Option, oder? Bei Ezekiel.
Ja, aber sowas möchte man eigentlich früh machen, um halt Ruhe im Karton zu haben und natürlich auch einen gewissen Discount zu bekommen. Ne? Ja. Und bei Elliott ist es ja relativ außer Frage, dass man ihn verlängern wird und dass er auch wahrscheinlich der höchstbezahlte Running Back wird, wenn, sobald er den Vertrag unterschreibt.
Definitiv, ne? Ja.
Und dann hast du halt noch die Sache, dass Dak Prescott im nächsten Jahr sein letztes Jahr bestreiten wird. Das heißt, auch da wäre es sinnvoll, wenn du dich für ihn entscheidest und wenn du ihn weiter haben willst, ihn in der nächsten Offseason zu verlängern.
Ja, also als Jerry,
oder nicht.
Als Jerry Jones, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde meinen Enkel sagen, du gehst nicht ins College, sondern du kommst direkt zu den Dallas Cowboys und wirst der Starting Quarterback.
Das wird auf jeden Fall günstiger, ne?
Ja, weil er hat
bleibt in der Familie.
Ich glaube, im Stadion in Dallas hat er sein Highschool-Spiel gewonnen, was auch unglaublich unfair ist, dass die in dem Stadion spielen dürfen. Aber ja, auf jeden Fall sein Neffen sage ich schon, Enkel. Nein, ich würde der Vorteil, den Jerry Jones momentan hat, er hat eine Defense, von der, glaube ich, kaum einer gedacht hat, dass sie so stark ist. Das zeichnete sich letzte Saison schon ab. Sie haben in Byron Jones einen Cornerback, der sehr, sehr still, aber sehr, sehr gut spielt, sehr, sehr solide spielt. Sean Lee, dadurch, dass er immer wieder rein und rauskommt, das fällt die Saison für die Cowboys zum Glück überhaupt nicht so auf. Sie haben mit Van Der Esch einen guten Rookie geholt und sie haben vor allen Dingen mit Jalen Smith einen der besten Linebacker momentan in der Liga. Der hat auch gestern wieder gegen Tennessee verdammt stark gespielt. Er ist sehr, sehr gut in der Coverage, sehr schnell, trotz seiner Verletzung, dieser schlimmen Verletzung, die er hatte vor jetzt ja schon 2-3 Jahren. Die Front ist gut. Ich meine, DeMarcus Lawrence hatten sie, glaube ich, gefranchise-tagged, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da ist auch noch eine Entscheidung, Pass Rusher.
Stimmt, das habe ich total vergessen.
Das wird nicht unbedingt billig. Ich glaube, ich würde versuchen, wieder zu der alten Stärke zurückzufinden, indem ich die O-Line, Travis Frederick, man weiß nie, wie er mit dem Barré-Syndrom, ob er irgendwie überhaupt nochmal spielen kann. Das heißt, da würde ich gucken, okay, kann man wieder in die O-Line investieren? Ich würde Dak Prescott, weil er mich deutlich weniger überzeugt als jetzt beispielsweise Ezekiel Elliott, eher mit der 5-Jahres-Option erstmal gehen. Ezekiel Elliott früh, Langzeit.
Prescott hat keine 5-Jahres-Option.
Nee?
Nee, der ist in der 4. Runde gedraftet worden.
Stimmt, der ist ja im 4. Runde gedraftet.
Ja, das vergisst man ganz gerne mal, ne?
Ja, voll. Dann, kommt da eine schwierige Entscheidung auf mich zu, aber dadurch, dass man Tony Romo rausgejagt hat, wäre es jetzt irgendwie strange, wenn man dann Dak Prescott 2 Jahre später auch rauswirft. Also ich würde da weitergehen und die Offensive Line nochmal stärken, versuchen DeMarcus Lawrence zu halten. Und dann habe ich eine Defense, die in der AFC East auf jeden Fall stark genug ist. Und wenn ich es schaffe, Dak Prescott wieder die nötige Zeit zu verschaffen mit einer guten O-Line.
Und auch gescheite Targets, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also das Wide Receiver-Core, mit dem Prescott sich rumschlagen musste, war jetzt auch nicht das höchst angesehenste, zumindest bis Amari Cooper am Start war.
Ja, genau. Also gut, Gallup, von dem halten sehr, sehr viel. Aber ja, also ich würde versuchen, wieder zurückzukommen, weil damit hatten sie eine 13-3-Saison. Und ja, wenn sie dahin zurückkommen könnten, Ezekiel Elliott wieder zum 1000 oder über 1000 Yard Rusher machen, Dak Prescott wieder gut aussehen lassen, dann haben sie ein Team, mit dem sie auf jeden Fall bestehen können. Und mit dem Team haben sie es schon ziemlich weit gebracht. Mit einer deutlich schlechteren Defense.
Okay. Gehen wir zur NFC West.
Mm.
Felix. Wenn du ein LA Rams-Fan wärest,
ja.
Was wäre dein Mindestanspruch für diese Saison?
Eine Super Bowl-Teilnahme.
Super Bowl-Teilnahme oder bust?
Naja, Teilnahme. Also ich glaube, man kann zufrieden sein, wenn sie in den Super Bowl kommen.
Das heißt, der NFC Championship Game gewinnen ist Minimalanspruch.
Ja, für mich schon. Also man hat jetzt natürlich den Tiebreaker verloren gegenüber den Saints, aber wenn man es schafft, das Spiel zu Hause zu haben, dann dürfen sie nicht so wie letztes Jahr gegen die Atlanta Falcons verlieren. Also da muss das Team, es wurde jetzt so viel investiert und das Need hat es auch sehr, sehr gut gemacht im Front Office der Rams, dass sie eben so viele Spieler geholt haben, aber Wade Phillips, von dem erwarte ich mir noch ein bisschen was, dass die Defense zurückkommt. Und ich meine, diese Offense kann jedes Spiel 40 Punkte hinbringen. Und das ist ja das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, wenn du ein Team hast, was stetig 40 Punkte einfach auf den Rasen bringen kann, egal gegen welche Defense, dann bist du in der Lage, ja, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann muss der Anspruch sein, Super Bowl.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Allerdings würde ich ein Level tiefer setzen. Ich würde sagen, NFC Championship Game, das wäre für mich so der Benchmark, um eine erfolgreiche Saison quasi gelten zu lassen.
Aber dann ist man nur ein Spiel weitergekommen als letztes Jahr und hat so viel, aber auch so viel investiert im Gegensatz.
Kleine Brötchen backen und ein Schritt vor den anderen und one step at a time und nee, aber ja, ich kann schon verstehen,
take was Superbowl kann, aber
könnte man auch so nennen. Aber es gibt halt nun mal auch noch einige andere Teams in der NFC und ja, die letzten zwei Wochen haben mich schon als Beobachter bei den Rams skeptisch gemacht, also wirklich skeptisch gemacht, dass da doch einiges im Argen liegen könnte. Ist halt die Frage, was dann auch Ekwiti Leap leisten kann, wenn er denn dann zurückkommt. Ne?
Ja,
das kann ja auch durchaus einen ordentlichen Boost geben. Ne?
Es kann aber auch sein, dass er gar nicht mehr wirklich zurückkommt. Also auch das
auch
ist
möglich,
nicht ganz klar bei Ekwiti Leap. Und ja, es ist schade. Also ich glaube, er hätte gerne noch mal, wenn sie gegen die Ravens spielen, Crabtree die Goldkette vom Hals gerissen. Aber vielleicht war das das letzte Aufeinandertreffen.
Es gab so ein lustiges Bild, wo seine Ketten, die er umhatte, gezeigt wurden. Und einer hat drunter geschrieben, sieht so aus, als wenn Kip Tilip auch die Kette von Peters tragen würde während des Spiels, weil das irgendwie sehr opulent aussah. okay, gehen wir zur NFC South. Und zwar nicht zu den Saints, wie man es jetzt erwarten würde, sondern zu den Panthers. Was erwartest du von ihnen? Sowohl in der nahen Zukunft als auch vielleicht, was das nächste Jahr angeht.
Es ist schwierig. Also die Panthers hatte ich diese Saison bei weitem nicht so gut eingeschätzt, wie sie jetzt momentan dastehen mit 6-2. Ich bin kein großartiger Fan von Cam Newton. Er ist ein guter Quarterback und er kann jedes Mal für einen First Down laufen, rushen. Aber was mich wirklich überrascht, was ich bisher nicht so wirklich mochte, ist sein Wurf. Ich hatte immer das Gefühl, dass er viel zu hoch wirft, sehr, sehr unkonzentriert auch wirft und nicht so genau wie beispielsweise jetzt ein Drew Brees in der Division. Ich bin überrascht. Ich mag Christian McCaffrey sehr, sehr gerne. Ich liebe Luke Kuechly. Aber die Frage ist, also auch die Panthers sind momentan so, die haben dieses Team, mit dem sie jetzt spielen, auch so ein bisschen gebaut, um jetzt Erfolg zu haben. Es muss auch dieses Jahr schon in den Playoffs und wenn sie in die Playoffs kommen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie weit kommen. Aber was die nächsten Jahre angeht, ist sehr, sehr schwierig. Also Thomas Davis wird wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen. Ich glaube, der hat auch schon gesagt, dass es sein letztes Jahr ist.
Ich meine auch, ja.
Luke Kuechly ist eine Gehirnerschütterung davon entfernt, auch seine Karriere beenden zu müssen, was extrem traurig wäre, aber das wurde auch schon mehrfach beschrieben. Dann die Secondary mit Mike Adams und ist sehr, sehr alt schon in die Jahre gekommen. Eric Reed macht das sehr, sehr gut, aber auch er, weiß ich nicht, ob er längerfristig dann da sein wird. Da sind sehr, sehr viele Umbrüche und die Defense ist momentan natürlich ja das tragende Element des Teams, finde ich. Und in der Offense ist Greg Olsen auch eher immer weitere Verletzungen. Also schwierig. Also für sie ist es jetzt auch so ein Fenster, finde ich, von einem vielleicht noch nächstes Jahr, wo sie nochmal vielleicht an den Super Bowl Run anknüpfen können. Momentan sieht es gut aus. Ich denke mal, North Turner macht, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Job. Also die Offense sah seit Jahren nicht mehr so gut aus. Mhm. Von daher erwarte ich dieses Jahr viel. Und vielleicht sind sie momentan schon das drittbeste Team in der NFC.
Möglich. Möglich, möglich, möglich. Kommen wir zum Norden, NFC North. Erleben wir gerade so einen kleinen Machtwechsel? Was meinst du? Können Cousins und Trubisky tatsächlich langfristig Green Bay und vor allen Dingen Aaron Rodgers gefährlich werden?
Ich glaube,
Ist es einfach nur der schwache Kader von Green Bay, der dafür gerade sorgt?
Ich glaube, Aaron Rodgers können sie nicht gefährlich werden. Mike McCarthy können sie gefährlich werden. Mike McCarthy ist für mich über den Zenit schon lange drüber bei den Packers. Ich weiß auch nicht, warum er immer noch das Offensive Play Calling macht. Da bin ich schon fast so der Ansicht, dass man es einfach nur in die Hände von Aaron Rodgers geben sollte. Ich meine, das ist jetzt nicht realistisch. Das macht kein Team, auch aus guten Gründen.
Hatte McCarthy nicht im letzten Jahr noch das Play Calling wieder zurückgerissen, als er an seinen OC übergeben hatte?
Ja. Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht Joe Philbin geben bei den Packers, aber da muss halt ein Wechsel kommen und Mike McCarthy muss da raus. Man muss Aaron Rodgers wieder ein bisschen mehr Hilfe an die Seite stellen Und vor allen Dingen hat man in der Defense, jetzt baut man da gerade was auf. Und Mike Patton macht einen guten Job als Defensive Coordinator. Sie haben gegen Tom Brady sehr, sehr gut gespielt, trotz der Verletzungen, die sie haben. Ich glaube, die Saison ist für die Packers gelaufen, aber Aaron Rodgers hat noch einige gute Jahre vor sich und da können sie auf jeden Fall was machen. Und ja, ich sehe da eigentlich, sehe da positiv in die Zukunft. Also ich glaube, für dieses Jahr können Cousins und Trubisky vielleicht die NFC North unter sich ausmachen, aber im nächsten Jahr, glaube ich, können die Packers wieder voll angreifen, wenn sie McCarthy endlich mal loswerden.
Also sagst du, relax.
Ja, relax zumindest mal, also relax, wir gewinnen eh nicht mehr genug, um in die Playoffs, also zumindest ein Wörtchen mitreden zu können. Von daher, relax und nächstes Jahr geht's wieder weiter.
Gut, NFC East. Kann aus dieser Division in diesem Jahr mehr kommen, als nur ein Team, das in den Playoffs ein One-and-Done hinlegt?
Nö.
Okay.
Ich meine, das
sehe ich ähnlich.
Das Einzige, also die Eagles, ja, toll.
Ja, sind die Einzigen, denen man irgendwie ein bisschen was zutraut. Ne?
Aber auch nur, weil sie letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben, muss man genau. Ehrlicherweise sagen. Nicht aufgrund dessen, was sie bisher diese Saison spielen. Also ich meine, da ist Washington deutlich stärker. Also, was heißt deutlich, aber nicht unbedingt. Aber
einige Verletzungen dieses Wochenende erlitten, ne?
Ja, das stimmt. Sie haben einige Verletzungen erlitten, Washington, mal wieder in der Offensive Line auch. Ich glaube, einer wurde sogar mit dem Rollstuhl rausgeholt. Das habe ich auch seit langer Zeit nicht mehr gesehen im Football. Das ist nicht gut. Wie gesagt, ich mag Alex Smith sehr gerne. Ich liebe Josh Norman. Ich finde das Team gut, abgesehen vom Namen. Aber der Rest, es ist so, keine Ahnung, ja, Philly oder Washington. Aber ich sehe die nicht annähernd ein Spielgewinn gegen eins der Top-Teams.
Okay. Jetzt eine Frage für die Patriots-Fans. Und zwar in der AFC West. Bringen die Chargers die Erlösung und schlagen die Kansas City Chiefs in Woche 15, um dann halt endgültig dafür zu sorgen, dass die Patriots, wenn sie alle restlichen Spiele gewinnen, den Homefield Advantage throughout bekommen in den Playoffs?
Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, als ich den Record mitgezählt habe von den Chargers. Ich würde es ihnen sehr gönnen, aber ich glaube es irgendwie nicht. In den letzten Jahren häufig gerade in diesen Spielen, wichtigen Spielen, auch wenn es dann in den Jahren gegen Denver, gegen Peyton Manning ging, haben die Chargers es irgendwie dann doch wieder hinbekommen zu verlieren. Das ist irgendwie traurig. Ich glaube, das kann ein sehr, sehr interessantes Spiel werden mit sehr, sehr viel Offensive. Aber ich glaube, dass am Ende dann mal wieder ein verschossenes Field Goal oder irgendein Fumble oder irgendein Dreck den Chargers den Sieg kosten könnte. Also ich meine, sie haben ja auch schon gegen die Chiefs gespielt, glaube ich, ne? Oder?
Ja, verloren zu Hause.
Genau. Auch da
relativ am Anfang der Saison, ja, glaube genau. Woche 2 oder so.
War ja gekrönt von unglaublich vielen Fehlern der Chargers. Also wenn das Spiel gut läuft für die Chargers, können sie, finde ich, gegen jedes Team in der Liga spielen. Aber sie schießen sich einfach zu häufig ins eigene Bein und das...
Vielleicht ist in Woche 15 Hunter Henry ja auch am Start.
Ja, die Möglichkeit besteht. Adam Schefter hat gesagt, Hunter Henry könnte zurückkommen. Ist die Frage, ob man ihn dann, ob man das dann als wichtig genug erachtet, um ihn spielen zu lassen, ne? Weil du willst ihn ja auch nicht spielen.
Also wichtig genug wird es sein. Ich habe das, glaube ich, im Mai dann auch gesagt, als die Verletzung kam, dass ich das mir selber auch erhoffe, denn ich halte wirklich relativ viel von ihm.
Genau, und deswegen haben wir ihn ja auch gedraftet im Fantasy. Ja. Haben wir eine Sache richtig gemacht. Wir haben übrigens bisher zwei Spiele gewonnen, 2 Spieltage und 7 verloren, so kurz.
Aber den ersten Spieltag haben wir direkt die meisten Punkte ever erzielt.
Ever,
mit A. Okay, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben hier. Ja. Wer erbarmt sich und gewinnt die AFC South? Houston ist im Moment natürlich ganz klar der Frontrunner mit 6-3, zwei Siege mehr, als es die Tennessee Titans haben. Ja. Aber irgendwie ist das so eine Division, die eigentlich schon seit langer Zeit immer wieder für müdes Lächeln sorgt und so richtig überzeugt Houston mich halt nicht.
Du hast Jacksonville vergessen zu erwähnen.
Ja, gut.
ich tendiere zu Houston allein deshalb, weil sie momentan für mich durch den, ja, weil sie einfach mit 6-3 dastehen, also deutlich besser dastehen als die anderen Teams. Tennessee hat gestern mal wieder gut gespielt. Vergibt aber auch so Sachen wie das Spiel in London, wo man hätte sagen können, okay, was soll das? Dann spielen sie nächste Woche gegen die Patriots, wo man davon ausgehen kann, dass sie wahrscheinlich das Spiel verlieren werden. Dann haben sie einen negativen Rekord. Nee, das reicht nicht.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also Houston, der Vorsprung ist, glaube ich, einfach zu groß. Aber ich vermute auch, dass das, dass die Division wieder den Division-Leader stellen wird, der das Wildcard-Wochenende spielen muss. Und
ja, das wird dann wieder
eine hohe Chance besteht, dass sie auch one and done sind.
Das ist dann wieder so ein super spannendes Spiel, was dann samstags in der Primetime für uns zumindest läuft. Dann spielt dann irgendwie wieder, was war immer in den letzten Jahren, Houston gegen Cincinnati?
Jacksonville gegen Tennessee? Jacksonville gegen Buffalo letztes Mal, letzte Woche?
Das war gruselig. Ja. Aber sonst hatten wir ja auch irgendwie hier so Matchups wie Texans gegen Cincinnati irgendwie zu Jahren.
Ja, wird wahrscheinlich nicht weit gehen. Aber wer weiß, in Playoffs ist alles möglich, ne? Das ist halt ein Spiel und da kann man ganz viele Plattitüden auspacken. Heißt es in der AFC North wieder Business as usual? Ist Pittsburgh das Team, das zu schlagen gilt? Und Pittsburgh muss eigentlich nur darauf warten, dass der Rest der AFC North sich einfach selber schlägt?
Ja, Cincinnati Cincinnati ist noch eine Möglichkeit, verlieren aber leider einfach immer gegen Pittsburgh im direkten Vergleich, was es sehr, sehr schwierig macht, die Division zu gewinnen. Ich halte nicht viel momentan von allen Teams in der AFC North. Die Ravens, wie gesagt, machen sich viel kaputt mit Lamar Jackson, was Marty Morningwake, der Offensive Coordinator, da für Spielzüge reingibt. Passen für mich nicht. Joe Flacco wirkt dadurch sehr, sehr verloren. Und wenn ich einen guten Quarterback habe, dann, mein Gott, dann lasse ich ihn spielen. Also das gefällt mir einfach nicht. Das unterbricht den Rhythmus der Offense. Man hat zu viele Fehler. Fumble, dann Lamar Jackson, der die Read-Option falsch liest und dann zum Beispiel im letzten Spiel gegen die Steelers dann läuft und anstatt den Ball zu übergeben an Collins, den wir auch im Fantasy-Team haben. Aber da sind einfach zu viele, passieren mir dann zu viele Fehler. Das ist mir zu ungenau und das ist zu sloppy und deswegen werden die Ravens auch nicht schaffen, obwohl sie eine schöne Defense haben. Die Steelers, weiß ich nicht, die sind halt, hängen an Big Ben, hängen zu sehr an Big Ben und auch an ihrem Head Coach Mike Tomlin, der auch immer wieder fragwürdige Entscheidungen trifft.
Oh ja, definitiv.
Der challenge, wenn er nicht challengen soll, der komisch, der mehr drauf
nicht auf, challenge, wenn er challengen sollte.
Ja, der mehr, glaube ich,
Beinchen drauf stellt, wenn er challengen sollte.
Da ist Jacoby Jones immer noch sauer. Der auch, ich habe den Eindruck, der guckt mehr auf seinen eigenen Swag an der Seitenlinie als auf das Spiel. Genau, und das war's. Und Cleveland ist halt Cleveland, die hatten ihre Parade, dieses Jahr gut ist.
Ja, das kann man so sagen. Kleiner Sneak Peek in die nächste Folge hinein. John Harbaugh ist für mich definitiv einer der heißen Stühle, wo ich mir durchaus einen Coaching-Wechsel vorstellen könnte, beziehungsweise ihn als sinnvoll erachten würde. Aber das werden wir in der nächsten Folge dann ein bisschen näher erläutern.
Hoffentlich.
Eine Division haben wir noch, und zwar die AFC East. Da musste ich kurz drüber nachdenken, ob ich da irgendeine interessante Storyline finde, denn sie ist, ja, wie immer eigentlich, fast wie immer relativ klar, jetzt schon mittlerweile. Denn die Patriots haben 2 Spiele Vorsprung gegenüber den Miami Dolphins und derzeit auch den Tiebreaker gegenüber ihnen. Und keiner erwartet, dass einer von den 3 restlichen AFC East-Teilnehmern noch eine realistische Chance hat. Miami, vielleicht wenn Brock Osweiler den Brocktober bis in den Brock-January weiterzieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Was kann man da fragen? Ist da noch die Antwort? Die Antwort. Die Antwort oder machen dir die vielen die Antwort? Oder ist die Interception von Sam Darnold? Glaubst du, dass die einfach so tief in ihm drin sind? Denn das war ja auch schon so ein bisschen im College so das Einzige, was man ihm immer mal ankreiden konnte, dass er halt viele Picks geworfen hat. Und das tut er in letzter Zeit auch relativ viel. Und würde dir das schon Sorgen bereiten? Oder sagst du noch, okay, es ist die Rookie-Season? Mal gucken, was er im nächsten und übernächsten Jahr zu bringen hat.
Ja, ich finde, es ist immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich mag Sam Darnold. Ich glaube, es war der absolut richtige Pick. Richtiger als die anderen oder viele der anderen.
Beiden Josh.
Ja, das weiß ich noch nicht mal. Ich, wie gesagt, ich glaube, Sam Darnold ist immer noch der beste Quarterback in dem Draft. Das war er für mich vorher und das ist er jetzt auch immer noch. Das ist halt schwierig, wenn du in ein Team, das auch absolut tankt, das keinerlei Ambitionen hat, so scheint es zumindest, spielst und das auch noch als Rookie und du spielst fast jedes Spiel von hinten, du hast kaum mal ruhig, dass du ja, ein Spiel wirklich managen kannst, so wie du es managen willst, von vorne das ganze Spielen mit einer Führung im Rücken. Wie gesagt, also das Problem halt, aber das ist natürlich Sport, Berichterstattung ist immer das Gleiche. Du hast auf der einen Seite Leute wie meinetwegen Patrick Mahomes, der jetzt so super aussieht. Ich glaube, ein Sam Darnold würde nicht viel schlechter aussehen in der Offense von Kansas City und Pac Purple.
Das ist übrigens auch mein Mahomes, ja, an Patrick Mahomes, dass ich sage, dass da einige Quarterbacks in der Offensive ähnlich gute Zahlen produzieren.
Ja, und pack ihn meinetwegen in das Jets-Team. Dann würde kaum jemand über Patrick Mahomes reden. Und das ist halt so das Schwierige daran. Was ich bis jetzt gesehen habe von Sam Darnold, überzeugt mich. Und ich glaube, er hat den richtigen Willen. Er ist clever genug, um das Spiel auch mehr und mehr zu verstehen. Und bringt sonst ja alles mit. Die Frage ist ja sowieso immer, gerade bei den jungen Quarterbacks oder generell beim Quarterback, zu werfen und quasi die Athletik mitzubringen. Davon gibt es, weiß ich nicht, in Amerika 379.000, die das können. Aber das Mentale, eine Defense zu verstehen, das Spiel generell zu verstehen, Entscheidungen schnell zu treffen, unter Druck zu treffen und richtig zu treffen, ein Spiel zu managen, wenn du beispielsweise No-Huddle läufst, etc., wenn das zu können, das ist halt das Schwierige. Und das wird sich noch zeigen bei Sam Darnold, aber es sieht zumindest okay aus. Von daher sage ich, absolut richtiger Pick.
Auch da noch ein kleines Sneak Peek. Sowohl Todd Bowles als auch Mike McHagnon, der GM der Jets, werden nächste Woche in dem Hot Seat-Segment Platz finden.
Ja, genau. Hot Seat Segment setzt sich auch gut an. Dafür brauchen wir dann auch noch einen neuen Drop.
Ja, mach dich ran, Felix.
Ja, ich mach mich ran. Aber fürs Erste beschließe ich erstmal diese Folge. Ich danke dir, Christian, für deinen Input, für deine interessanten Fragen. Wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Hört auch in unseren Petspot rein. Und wie gesagt, wir freuen uns bei iTunes über eine gute Bewertung. Bis dahin, schönes Wochenende. Macht es gut.